Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich möchte euch am Anfang mit so einer Vorstellungsreise mitnehmen. Stellt euch vor, stellt dir vor. Stell dir vor, du hättest es gesehen. Stell dir vor, du hättest es gesehen, wie sich das Wasser eines Flusses in eine rote Brühe verwandelt, nur weil da ein Typ mit einem Stab steht und mit diesem Stab das Wasser berührt. Stell dir vor, du hättest es gesehen, wie dieses Wasser plötzlich nicht mehr klar ist, sondern einfach nur eine rote, eklige Brühe. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen, als die feindliche Armee den Flüchtenden im Nacken saß. Du mittendrin und du hörst sie, du hörst das Klirren ihrer Waffen, du hörst die Pferde, du hörst es. Und du weißt, es gibt keinen Fluchtweg, weil da vor dir nur die Wellen sind, das Meer versperrt. Und dann, als schon alles verloren geglaubt, dann hättest du gesehen, wie der gleiche Mann mit dem gleichen Stab seinen Stab ausstreckt und plötzlich ist da kein Meer mehr. Plötzlich ist da ein Weg und du kannst durchgehen und du gehst durch. Stell dir vor, wie das ist, da durchzugehen und zu wissen, die Armee, die ist zwar hinter dir, aber du kannst entkommen. Und stell dir vor, wie du am Ufer stehst und es kommt keine Armee. Und du siehst, der Weg ist weg. Und dir wird plötzlich klar, du bist frei. Die Armee ist weg, du bist frei. Du bist entkommen, du bist frei. Welche Gedanken und Gefühle hättest du wohl dort am Ufer dieses Meeres? Dort am Anfang deiner Freiheit? Wie würdest du deinen Glauben beschreiben, dort an diesem Punkt? Ich glaube, du würdest die gleichen Lieder singen wie gerade eben. Du würdest sagen, Gott, du bist gut. Du bist gut. Du lässt mich nicht allein. Du bist gut. Du bist der, der mich rettet. Und du bist der, der mich rettet. Immer wieder neu bist du der, der mich rettet. Und wenn du deinen Glauben beschreiben müsstest auf einer Skala von 1, 10. Und hier drüben ist der Glaube. Der absolute Glaube, der felsenfeste Glaube und hier ist der Unglaube. Und da gibt es eine Mitte. Dann würdest du bestimmt sagen, hey, Gott, du bist so großartig. Du bist eine 10. Ich glaube mit einer 10, absolut mit einer 10. Bei dem Volk Israel war es auf jeden Fall so. Bei denen war es auf jeden Fall so, denn das war das Volk, was in der Freiheit war, was erlebt hat, wie Gott sie rausgeholt hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und die sangen dort am Meer und tanzten. Gott, du bist gut. In der Bibel könnt ihr lesen, 2. Mose 14. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm, 10. Und sie vertrauten seinem Diener Mose. Toll. 6 Wochen später sah die Sache völlig anders aus. 6 Wochen später waren sie bei einer vollen 1. Warum? Es war anstrengend. Es war anstrengend, in dieser blöden Wüste unterwegs zu sein. Es war anstrengend, ständig überlegen zu müssen, wo kriege ich das nächste Wasser her? Die Vorräte aus Ägypten waren alle. Es war ätzend in dieser Wüste. Und das alles, all dieses Ätzende, all dieses Anstrengende bewirkte einen massiven Glaubensschwund innerhalb von 6 Wochen von 10 auf 1. Kennst du das? Sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen, dieser gute Gott. Hätte er uns dort lieber dort sterben lassen. Dort hätten wir wenigstens Fleisch gehabt, Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Du blöder Mose, du blöder Gott, was sollen wir hier? 1. Kennst du das? Was machen wir, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten? Und vor allen Dingen, was machen wir mit unserem Glauben? Wie leicht verschwindet der? Von 10 auf 1. Stell dir vor, wie viel leichter sich dein Glauben verflüchtigen würde, wenn du nicht live dabei gewesen wärst bei dieser großen Wassergeschichte, bei dieser Fluss zu Blutgeschichte. Wie viel leichter wäre es, weil du weißt, der kennst, der wird es ja alles nur vom Hören sagen, vielleicht von deinem besten Freund kennen. Der hat dir erzählt, Gott ist groß. Der hat dort das Volk rausgeholt. Du warst nicht dabei. Stell dir vor, wie schneller das gehen würde. Von 10 auf 1, weil du es ja nicht sicher weißt, weil du ihn ja nie erlebt hast. Und was wäre, wenn du es nicht bloß von einem Freund, sondern von einem Freund erfahren hättest? Die Geschichte wäre immer noch genauso wahr. Aber wie schnell würde dein Glauben verschwinden? Und ich glaube, dass es genau unsere Situation ist, meine Situation, vielleicht auch deine Situation. Du hast von Gott gehört, du hast von Gott gelesen, aber das Leben ist schwierig. Das Leben ist schwierig und es ist herausfordernd. Und es ist es, weil unser Leben endlich ist. Wir alle wissen, dass es, irgendwann ist es vorbei hier auf dieser Welt. Und es ist schwierig, weil es Krankheiten gibt. Und es ist schwierig, weil es Lebenskrisen gibt, weil es da ein Hoch und ein Tief gibt, weil wir sowohl solche Mehrzeiten kennen, wo die Feinde wechseln, aber auch die Wüstenzeiten kennen, wo es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt und alles ätzend und nervig ist, anstrengend ist. Unser Glaube verflüchtet sich mit unseren Kräften. Geht er dahin? Zweifel machen sich breit. Und irgendwie, ich habe nochmal ein Bild gefunden, das fand ich so cool. Du fühlst dich so zerrissen. Du fühlst dich so, als wären da zwei Stimmen in dir. Die eine sagt, Gott ist gut und die andere sagt, nee, ist überhaupt nicht. Stimmen, die um deine Aufmerksamkeit ringen und jede versucht, dich in eine andere Richtung zu ziehen. Und dann stehst du da und fragst dich, ist Gott da? Das ist doch alles nur Einbildung. Ist er gut? Ist er mächtig? Ist er treu? Oder ist sein Wort doch nicht ganz so wahr? Oder nicht in allen Punkten wahr? Oder was ist mit Jesus? Ich möchte euch mit euch in diese Jahreslosung eintauchen und gucken, ob sie uns was sagen kann über den Glaubenszweifel und unseren Umgang damit. Und diese Jahreslosung, die ist aus dem Text aus Markus, Markus Evangelium Kapitel 9. Und der Markus berichtet dort, wie Jesus mit drei seiner Jünger von dem Berg der Verklärung gerade herunterkommt. Die hatten dort ein echtes cooles Erlebnis mit Gott, eine totale coole Worship-Zeit, Lobpreiszeit. Gott ist erschienen, Jesus wurde verklärt, Jesus hat geleuchtet, der war irgendwie noch mit Elia und mit Mose dort unterwegs und die Jünger haben das gesehen, die waren mit live dabei, schön auf dem Berg. Und ein paar Tage später sagt Markus, kommen die von diesem Berg herunter und sie waren nur drei Jünger mit Jesus mit, die anderen waren im Tal geblieben und sie treffen auf diese restlichen Jünger und sie merken, diese Jünger, die sind gerade voll bei der Sache, die haben nämlich ein Streitgespräch mit den frommen Typen, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die zoffen sich so richtig und es gibt einen Mann, um den es wohl irgendwie geht und dieser Mann aus der Menge, der berichtet über den Grund für die ganze Aufregung, die es dort gibt. Markus 9, Vers 17 und 18. Er sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und ich sagte deinen Jüngern, also die noch im Tal geblieben sind, dass sie ihn austreiben möchten, aber die konnten es nicht. Der Vater, hat versucht, Jesus zu treffen. Er ist zu Jesus gekommen, weil er hoffte, dass es bei Jesus Heilung für die Rettung seines kranken Kindes gibt. Er hatte wahrscheinlich, wie viele andere, von Jesus gehört, dass er verrückte Sachen machen kann, dass er Leuten die Hand auflegt und die Geister fahren aus, dass er Kranke gesund und Tote lebendig macht. Und irgendwie hat er Hoffnung gekriegt, hören sagen, da ist ein Gott, der kann. Und er ist hin mit seinem Sohn. Dieser Sohn, der von früher Kindheit an von einem bösen Geist, sagt Markus, besessen war. Epilepsie würde man heute wahrscheinlich das nennen, was da aufgetreten ist. Und weil Jesus nicht da ist, versuchen die Jünger zu helfen. Und dann müsst ihr wissen, dass sie das konnten. Ja, Jesus hatte ja gesagt, geht hin, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Ich gebe euch die Vollmacht dazu. Und als Messias, der ja sagte, dass er das ist, als Retter der Welt, war das auch so, konnte er das. Und auch die jüdischen Gelehrten waren davon überzeugt, wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann kann er seine Jünger dazu bevollmächtigen, dass sie die Kranken heilen können. Das wussten diese Gelehrten, die da im Streitgespräch mit den Jüngern waren. Aber diese Heilungsversuche misslingen. Und sofort nutzen die Schriftgelehrten ihre Chance und begannen gegen Jesus zu reiten. Wenn nämlich die Jünger nicht heilen können, dann ist Jesus auch nicht der, der er gesagt hat. Dann ist er nicht der Retter, dann ist er nicht der Messias. Wenn ihr versagt, liebe Jünger, dann kann euer Meister überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist er nur ein Lügner oder ein Betrüger, ein Scharlatan. Und ich kann mir vorstellen, wie der Vater dort steht und denkt, Mist, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Ich habe gedacht, das ist er. Ich dachte, der kann. Und weil er kann, dachte ich, auch die Jünger können. Und jetzt stehe ich hier. Die Jünger können das nicht. Ist Jesus doch nicht der, für den ihn alle halten? Zweifel. Und ein erster Zweifel ist so der Zweifel an Gottes Wesen. Ist er wirklich der, für den ihn alle halten? Ich glaube, dass Gott jeden in seinem Leben irgendwann irgendwie anspricht und versucht, ihn zu sich zu ziehen. Und wenn man diesen Hoffnungsschimmer darauf, dass das Leben mehr als nachgeht, kommt man irgendwie in Kontakt mit anderen Christen, so wie der Mann in Kontakt mit den Jüngern gekommen ist. Und es ist gut, in Kontakt mit Christen zu kommen, prinzipiell. Schön, dass du hier bist. Und Jesus möchte auch, dass wir uns einer Gemeinde anschließen. Aber es gibt dabei eine Gefahr, wenn wir uns einer Gemeinde anschließen oder wenn wir uns Christen anschließen, wenn wir in Kontakt mit Christen kommen. Und die Gefahr ist, dass ich vom Verhalten der Christen auf diesen Gott schließe. Dass ich von der Fähigkeit oder der Unfähigkeit dieser Christen auf Jesus schließe, auf seine Fähigkeiten, auf seine Unfähigkeiten. Ich denke, okay, wenn die Christen so sind, dann muss dieser Gott auch so sein. Und das ist ein ganz großer Punkt bei vielen. Die stehen dann da und sagen, ja, guck in die Kirchengeschichte. Die haben Hexen verbrannt. Guck in die katholische Kirche, guck in die evangelische Kirche, guck in jede Gemeinde hinein. Da gibt es so viel, was einfach nur schief läuft. Da kann doch der Gott auch nicht gut sein. Da kann doch Jesus einfach auch nicht der sein, für den er sich ausgibt. Aber Jesus ist nicht ich. Jesus ist nicht du. Jesus ist nicht die Kirche. Er ist in seiner Kirche. Und die Leute dort versuchen, ihn auch nachzufolgen. Aber sie müssen enttäuschen, weil sie nicht vollkommen sind. Und da wird es immer wieder Konflikte und Versagen geben. Bei jedem. In jeder Gemeinde. Und ich glaube, dass dieser Text uns hier Mut machen möchte, dass du nicht, vielleicht hast du das erlebt, dass du in einer Gemeinde warst und die Leute dort waren echt übel drauf. Oder dich hat jemand total verletzt. Aber bleib dort nicht stehen. Bleib dort nicht stehen. Und bleib nicht bei diesen Zweifeln stehen, die andere sehen. Indem sie auf die Fehler der Kirche zeigen oder auf die Fehler der Christen zeigen. Denn die Kirche ist nicht Jesus. Sie versucht, Jesus nachzufolgen. Und er ist da drin, aber es ist nicht vollkommen. Jesus ist mehr. Jesus ist viel mehr. Such Jesus. Such die Gemeinschaft mit ihm. Kirche ist gut, Gemeinde ist wichtig. Schön, dass du da bist. Aber such die Gemeinschaft mit Jesus, indem du betest und dieses Wesen des Vaters neu kennenlernst. Wir hatten das jetzt die Woche im Alpha-Kurs, ne, Ines, mit diesem Alten Testament und viele Dinge, die man nicht versteht, wo so auch Leute niedergemetzelt wurden oder so. Wo ich sage, ja, ich kenne diese Stellen. Aber ich kenne ganz viele Stellen, wo drin steht, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass er treu ist und dass er versorgt und dass er selbst den schlimmsten Sünder, den ich niemals vergeben hätte, wieder auch sagt, ja, ich vergebe dir all deine Schuld. Also bleib nicht bei dem stehen, was du, wo Zweifel kommen, sondern guck weiter, wie ist dieser Gott. Das Zweite, was uns hier begegnet, ist Zweifel an Gottes Kraft. Das Versagen der Jünger kommentiert Jesus mit den Worten in Vers 19, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Es scheint so, als wäre ein mangelnder Glaube an die Kraft Gottes oder an der Vollmacht von Jesus oder vielleicht auch an der eigenen Vollmacht für das Scheitern der Jünger schuld oder am Scheitern der Jünger schuld. Unheilbare Krankheiten kann man aber nur heilen, wenn man Gott rückhaltslos vertraut. Ohne Zweifel, ohne Vorbehalte. Gott rückhaltslos vertrauen. Und das ist eine große Herausforderung. Also sie sind gescheitert. Diese Jünger sind gescheitert. Irgendwie sind sie gescheitert. Sie kannten Jesus und sie hatten diese Vollmacht, aber irgendwie sind sie gescheitert. Und Jesus sagt, eigentlich müsstet ihr es können. Was ist los mit euch? Ungläubiges Geschlecht. Gott vertrauen, ohne Zweifel, ohne Vorbehalte. Und das ist eine riesen Herausforderung, auch für uns. Und da kann sich nur jeder selber fragen, wie stark er Jesus vertraut. Und wie sehr seine Gebete von dem Glauben geprägt sind, zu dem Jesus uns als seine Nachfolger herausfordert. Oder zu dem er uns auch führen möchte, zu diesem rückhaltlosen Glauben. Es ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig ist es auch eine Ermutigung. Das heißt, auch wenn die Berge vor mir riesig sind, wenn die Berge vor dir riesig sind, wenn ich keinen Ausweg sehe, wenn mein Geld alle ist, wenn Krankheit da ist oder wenn eine Not herrscht und ich nicht weiter weiß, dann weiß ich, mein Gebet kann Berge versetzen. Nicht, weil ich so groß bin, sondern weil mein Gott so groß ist. Amen. Und auch dort wieder gibt es Dinge, die wichtig sind, wenn ich Zweifel an Gottes Kraft habe. Das eine ist, dass ich meinen Glauben stärke durch Kontakt und durch Vertrauen. Von Jesus wird berichtet, dass er eine ganz enge Verbindung zum Vater hatte. Die Ängste, die man sich vorstellen kann. Die Bibel sagt, er tat nur den Willen des Vaters. Er wusste, wem er heilen soll, wann er heilen soll. Er wusste, was wann dran ist. Das kann ich von mir nicht sagen. Ich weiß nicht, was wann dran ist. Zumindest nicht die meiste Zeit. Aber Jesus hatte das. Und er hatte so ein grenzenloses Vertrauen in den Vater, dass er sogar dieses Leiden am Kreuz ertragen konnte, weil er wusste, dieser Weg, den mir der Vater zeigt, der ist gut. Der ist richtig. Und wir brauchen beides. Wir brauchen diesen engen Kontakt zu Gott und dieses kindliche Vertrauen, dass er es gut mit uns meint, auch wenn er uns durch die Wüste führt und wir denken, ist das eine Scheiße hier? Was soll denn das? Das Wasser ist alle, das Essen ist alle, Gott. Du hast mich in die Freiheit geführt, soll ich jetzt hier sterben? Und dann zu vertrauen, nee, das will er bestimmt nicht, weil er ist gut. Die Bibel sagt es immer wieder, Gott ist gut. Auch wenn die Zeiten schwierig sind, auch wenn Wüstenzeiten sind, Hilfe kommt. Und ein dritter Punkt, auch wenn Gott uns Vollmacht zur Heilung und einen Auftrag zum Heilen und Verkündigen seiner Botschaft gegeben hat, dann muss ich keine Angst haben, dass alles von mir und meinem Glauben abhängt. Es ist nicht mein Glauben, der die Leute heilt. Es ist nicht meine Kraft, es ist Gottes Kraft. Und es ist sein Wille, der geschieht. Es ist sein Wille, der geschieht. Und Jesus frustriert der Unglauben seiner Jünger. Es schmerzt ihn. Aber er macht sich davon nicht abhängig. Und das finde ich so großartig. Er macht sich von dem Unglauben seiner Jünger nicht abhängig. Er greift ein, er lässt den Sohn holen. Vers 20. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, den Sohn, dann zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde und er wälzte sich und schäumte. Spannend in diesem Moment finde ich, dass Jesus, könnte man jetzt denken, das Kind liegt vor Jesus auf dem Fußboden und es schäumt. Es hat gerade einen Anfall. Aber anstatt sofort zu handeln und den Jungen, der gerade wieder dort abgeht, zu heilen, sucht Jesus das Gespräch mit dem Vater. Er sagt, hey, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Also Jesus lässt den Anfall zu, er wartet und heilt nicht sofort. Und der Punkt ist wichtig. Ja, auch dort dieses nochmal so Zweifel an Gottes Güte. Warum heilt Gott nicht sofort? Es ist doch sie, der muss doch nicht erst klären, warum das so ist. Der kann doch sofort. Macht er aber nicht. Ich denke nicht, dass Gott jeden Menschen heilt und alle Schwierigkeiten in meinem Leben sofort gerade biegt. Die Bibel berichtet davon, dass er das tut, dass er sofort heilt, aber er berichtet auch von Menschen, die krank bleiben. Und er berichtet von diesen Wüstenzeiten, wo du denkst, wieso denn das? Wieso denn das? Es gibt die Berichte von wunderbaren Rettungen, aber auch von Leuten, die durch ganz viel Leid gehen mussten. Und ich habe erlebt, wie Menschen auf mein Gebet hin Heilung erlebt haben und wie andere nicht gesund geworden sind. Und dann denkst du, wieso denn Gott? Bist du wirklich gut? Bist du wirklich gut? Wir beten zu Gott, aber das Leid bleibt, die Angst bleibt und Gott schweigt scheinbar und macht gerade nichts. Hat eine liebe Freundin, die ist vor neun Jahren, ist sie gestorben an Krebs. Und wir haben viel gebetet, haben die Hände aufgelegt, aber Gott hat scheinbar nicht das gemacht, was wir wollten. Da ist die Frage, was war sein Willen, ne? Aber es war schwer. Weil du denkst, Gott, du musst doch. Du willst doch. Und es gibt zu diesem Problem und den damit verbundenen Fragen keine einfache Antwort. Und das ist ein Riesenthema bei allen, wo du dich mit Glauben unterhältst. Warum lässt Gott das Leid zu? Ja, weiß ich nicht. Da gibt es keine einfache Antwort. Es gibt viele Ansätze, wo du sagen kannst, naja, es ist doch die Sünde in der Welt und Gott lässt jeden den freien Willen. Und trotzdem bleiben Fragen, Fragezeichen. Vielleicht auch, wenn du in dein Leben hineinguckst, wo du denkst, ja, wieso denn das, Gott? Und vielleicht hast du Antworten auf manche Sachen und manche Sachen, da denkst du, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde interessant, dass Jesus den Sohn da lässt und sich um den Glauben des Vaters, zuerst um den Glauben des Vaters kümmert, bevor er sich dem Sohn zuwendet. Ich glaube, Jesus weiß, dass es als erstes der Vater notwendig hat, dort, dass mit seinem Glauben was passiert. Der Vater weiß nicht, was Jesus vorhat. Aber aus Vatersicht finde ich es interessant, dass der Vater ja bei Jesus bleibt. Er hätte auch sagen können, Mensch, jetzt mach doch endlich mal, sonst nehme ich den kleinen Kerl und gehe woanders hin. Sondern er bleibt bei Jesus. Er bleibt dort und hart aus, auch wenn er nicht weiß, was Jesus vorhat. Und der Vater berichtet Jesus kurz über den Verlauf der Krankheit und er endet mit einer Bitte, die mehr Zweifel als Glauben ausdrückt. Er sagt, wenn du was kannst, wenn du irgendetwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und ich höre dieses bohrende Was, wenn dort aus diesen Worten des Vaters heraus, wenn du was kannst. Irgendwie, ich glaube, dass du heilen kannst, aber irgendwie glaube ich es auch nicht, Jesus. Ich glaube, dass du der Messias bist, aber irgendwie glaube ich es auch nicht. Dass es alles wahr ist. Und auch dort, die Antwort von Jesus zeigt, wie tief ihn das mangelnde Vertrauen in seine Person bedrückt. Jesus sagt, was sagt Jesus? Er sagt, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Also dieser Anfrage des Vaters begegnet Jesus, indem er sich selbst als den Glaubenden, als den wahrscheinlich den vollkommenen Glaubenden, als Messias und Retter hinstellt und damit gleichzeitig als denjenigen, bei dem nichts unmöglich ist. Und dadurch wird seine Aussage gleichzeitig zur Frage, vertraust du mir, glaubst du an mich, glaubst du, dass ich es wirklich tun kann, dass ich deinem Sohn helfen kann? Und der Vater sagt ja, nee, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er schreit es heraus. Ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Glaube an Jesus, zweifle an Jesus. Und dieses kämpft im Herzen des Vaters. Dieser Glaube und der Zweifel, dieser Unglaube, die kämpfen miteinander. Er pendelt innerhalb von Sekundenbruchteilen zwischen 1 und 10. Ja, nee, hilf mir doch, Jesus. Und das finde ich spannend, dass er Jesus sein Herz offenlegt. Dass er nicht so tut, als wäre er auf einer 10 und sagt, ja, ich glaube. Sondern dass er sagt, Jesus, ich weiß es nicht. Ich will glauben, ich kann nicht glauben. Ich will. Er gesteht seine Schwäche ein, und weil er weiß, dass ihn Heimlichkeit oder Leugnen überhaupt nicht weiterhelfen. Er liefert sich ganz Jesus aus und sagt, Jesus, hilf mir doch in meinem Unglauben. Was machst du mit deinen Zweifeln? Was machst du mit deinen Anklagen, die du vielleicht Gott gegenüber hast, oder mit deinen Fragen? Ich glaube, dass diese Geschichte auch dich einladen möchte, dass du mit all dem zu Gott kommst. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes, wenn du nicht glaubst. Jesus sagt, es ist egal, ob du auf eine 1 stehst. Mir ist wichtig, dass du zu mir kommst und sagst, kannst du mir helfen, auf eine 2 zu kommen? Oder von einer 2 auf eine 3? Ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Eigentlich glaube ich nicht so richtig. Aber du kannst mir helfen, dass ich ein Stückchen mehr glaubender werde. Jesus ist derjenige, der Glaube und Umkehr schenken kann. Es gibt so schöne Gebete, wo die Menschen beten, Gott, hilf uns umzukehren. Die wissen eigentlich, dass sie umkehren müssten, aber sie schaffen es nicht. Aber sie wissen, Gott ist der Ansprechpartner dafür, der Richtige. Es ist ein Anliegen Gottes, uns Menschen aus unseren Zweifeln und unserem mangelnden Vertrauen ihm gegenüber herauszuholen. Und er lässt sich wie bei Thomas auf deine Bedürfnisse ein. Und es wird nicht immer so laufen, wie du das dir wünschst. Ich weiß noch, wie ich Gott auch angefleht hat, unter Tränen, Herr, ich brauche ein Wunder, irgendwas, wo da was, weiß ich nicht, irgendwas mit einem Hammer oder so. Habe ich nicht gekriegt. Aber irgendwie hat es anders geschafft, dass mein Herz immer mehr ihm gehört. Gott lässt sich auf die Bedürfnisse der Menschen ein. Ein zweifelnden Gideon gibt er ein Zeichen, einen nicht glaubenden könnenden Thomas begegnet er höchstpersönlich. Er lässt sich hier auf den Vater ein. Er nimmt sich Zeit für den Vater und versucht, seine Zweifel auszuräumen. Und dabei ist Jesus langmütig, er ist barmherzig und er ist gnädig. Und dort kann vielleicht, wenn du mal mit Leuten zu tun hast und sagst selber, hey, ich habe gar keine Not, ich bin eigentlich auf der 10, was erzählst du mir hier? Dann kannst du einfach von Jesus lernen, wie er mit den zweifelnden Menschen umgeht, wo du denkst, wieso glaubst du nicht? Es gibt die ganze Welt und die ist so schön, wieso glaubst du nicht an Gott? Ich habe Gott erlebt, wieso glaubst du nicht an Gott? Jesus ist langmütig, er ist barmherzig, er ist gnädig. So wie Judas das beschreibt in seinem Brief, wenn er sagt, Na, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Erbarmt euch über die, die zweifeln, über die, die straucheln, über die auf der Einzelnen. Macht euch nicht lustig über die. Erhebt euch nicht. Verurteilt sie nicht. Erbarmt euch. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Gott weiß um den Kampf, der in und um unsere Herzen tobt. Und er möchte, dass wir den Zweifel ablegen, indem wir ihm ganz und gar vertrauen. Indem wir uns für ihn entscheiden. Aber er nimmt uns an die Hand. Und der Vater des besessenen Jungen, der entscheidet sich dafür, weiter in Jesus zu vertrauen. Er bleibt ja dort. Hilf mir, Jesus. Obwohl die Jünger und deren Versagen mit Sicherheit nicht seinen Glauben gestärkt haben. Und obwohl er sicher nicht verstand, warum Jesus genau so diesen Weg geht, warum er den Sohn erst liegen lässt und dann erst heilt. Er bleibt bei Jesus. Obwohl er spürt, wie wackelig sein eigener Glaube ist. Er bleibt dran. Und weil er dran bleibt, einfach nur weil er dran bleibt, wird er zum Überwinder. Erfährt er, dass Gott da ist. Erfährt er dieses Wunder. Denn die Geschichte endet damit, dass Jesus das Kind heilt. Er hat gesagt, dass er es kann und er bleibt seinem Wort treu. Und wie unsere Lebensgeschichte umgehen, hängt auch davon ab, wie wir mit unseren Zweifeln, unseren Kämpfen umgehen. Und ich glaube, dass diese Geschichte und dass Gott uns immer wieder durch die Bibel Mut machen möchte, wo er sagt, komm zu mir, auch wenn es dir scheiße geht. Komm zu mir, auch wenn du gar nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Komm zu mir, auch wenn du in der Wüste bist und du denkst, es kann ja jetzt nicht wahr sein. Komm zu mir. Ich will mit dir einen Schritt gehen. Bleib dran. Jesus ist treu. Er ist da. Und er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Gerade auch mit unseren Zweifeln. Mit meinen Zweifeln und mit deinen Zweifeln.